Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Annika, hast du denn vor deiner Spende, auch wie es sein soll, 2 Liter getrunken und ein bisschen was gegessen?
Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, 2 Liter vorher zu trinken, wobei ich zugeben muss, dass da auch ein Kaffee mit dabei war. Aber vor allem habe ich natürlich ganz viel Wasser getrunken und ich habe auch gut gefrühstückt.
Sehr vorbildlich. Dann erzähl uns doch mal gern, wie die Spende selbst ablief.
Ja, also ich bin ja Dauerspenderin, das heißt, ich war schon öfter da. Ich habe jetzt in der UMG selbst, also im Klinikum, gespendet. Das geht hier in Göttingen, aber auch am Campus. Nach dem Ankommen weist man sich dann erstmal kurz aus und dann füllt man einen Fragebogen aus, bei dem man Fragen zu seinem Gesundheitsstatus beantwortet, aber auch sowas angibt wie Auslandsreisen oder ob man sich kürzlich hat tätowieren lassen. Den gibt man dann ab und da guckt dann ein Arzt oder eine Ärztin drüber, ob man geeignet ist. Danach wird noch ein kleiner Check-up gemacht. Der Blutdruck, die Temperatur und der Hämoglobinwert im Blut werden gemessen. Und nach einem kurzen Gespräch mit einem Mediziner oder einer Medizinerin geht es dann auch schon los.
Was ist denn der Hämoglobinwert?
Ja, dieser Wert, der sagt etwas darüber aus, ob jemand genug Eisen im Blut hat. Durch die Blutspende wird dem Körper ja sozusagen Eisen entzogen und ein ausreichend hoher Wert stellt sicher, dass eine Blutspende stattfinden kann und dass genug Reserven für die Neubildung von Eisen da sind.
Alles klar, also Check-up ist durch und dann geht's los?
Genau, und dann darf man erstmal auf einem Ball rumdrücken, um den Blutfluss in die Vene zu erhöhen und dann wird das Blut auch schon abgenommen.
Und wie lange dauert das Ganze?
Das Blutabgeben selbst, das dauert je nachdem, wie gut es läuft, keine 10 Minuten. Insgesamt kommt es natürlich auch darauf an, wie voll es ist. Aber außer bei der allerersten Spende ist das mit einem Termin insgesamt eine Sache von so circa 20 Minuten.
Und bei der ersten Spende sollte man mehr Zeit einplanen?
Genau, weil man da nochmal ausführlicher vom Arzt oder von der Ärztin untersucht wird. Es wird empfohlen, da so circa 1 Stunde einzuplanen. So oder so ist es aber sinnvoll, sich einen Termin zu machen, da man dann, auch wenn es voll sein sollte, zu seinem gebuchten Zeitpunkt dran ist.
Gut, also ist das alles in allem recht kurzweilig. Wann geht's für dich zum nächsten Mal Blut spenden?
Ich darf als Frau alle 3 Monate, das heißt, ich gehe dieses Jahr auf jeden Fall nochmal. Männer dürfen übrigens sogar alle 2 Monate gehen. Das bezieht sich aber nur auf die Vollblutspende. Es gibt auch die sogenannte Thrombozytenspende, die darf man alle 2 Wochen spenden. Die ist allerdings etwas aufwendiger und dauert bei jeder Spende rund 1 Stunde. Außerdem fallen hier viele Menschen weg, die genetisch bedingt einfach wenig Thrombozyten haben oder auch ungeeignete Venen.
Männer dürfen also öfter als Frauen Vollblut spenden. Gibt es dann auch Menschen, die gar kein Blut spenden dürfen?
Ja, das hat mir Dr. Paula Kopp, die Oberärztin der Transfusionsmedizin an der UMG, erklärt.
Also man muss 18 Jahre alt sein, man muss erwachsen sein, man sollte gesund sein. Gesund ist jetzt ein bisschen relativ, wenn ich an mich selber denke, ich nehme Bluthochdrucktabletten, darf aber trotzdem Blut spenden. Also ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund. Es gibt verschiedene Ausschlusskriterien, Medikamente gucken wir uns im Einzelnen an, sind aber nicht per se ein Ausschlusskriterium. Man sollte aber frei von Infektionserkrankungen zum Beispiel sein, kein Husten, kein Schnupfen. In der Allergiesituation keine laufende Nase, sondern sollte sich weitestgehend gesund fühlen.
Okay, dass man nicht krank sein und sich gut fühlen sollte, ergibt Sinn. Kann es trotzdem sein, dass man Nebenwirkungen von der Spende hat?
Ja, auch dazu hat mir Frau Paula Kopp mehr erzählt.
Also nichts ist ohne Risiko und Nebenwirkungen. Die Risiken sind aber moderat. Es kann immer zu Kreislaufproblemen theoretisch kommen. All das ist Gott sei Dank selten. Und Kreislaufprobleme beugt man am besten vor, indem man, wie eingangs schon gesagt, wirklich viel trinkt. Wenn man ein bisschen unsicher ist, kann man noch die Beine hochlegen, dann legt man Kissen unter die Füße. Dann sind Kreislaufprobleme wirklich sehr, sehr selten. Dann kann es immer mal passieren, gerade bei Venen, die vielleicht tief liegen und nicht so gut ist, dass die nicht optimal getroffen werden, dann kann es zu einem Hämatom, einem blauen Fleck kommen. Das sind so die häufigsten Probleme, die mal auftauchen können. Ist aber bei unserem geschulten Team, die machen das wirklich ganz gut, insgesamt eher selten.
Um möglichst wenig Nebenwirkungen zu haben, muss man dann nach der Spende wahrscheinlich erstmal liegen bleiben und gut was essen, oder?
Ja, also bis sich der Kreislauf, falls man da Probleme hat, wieder erholt hat, kann man auf jeden Fall liegen oder sitzen bleiben. Und danach gibt es einen Imbiss in der UMG, wo man umsonst Brötchen, Obst, Kuchen, Kaffee, Säfte und so weiter bekommt und sich etwas stärken und ausruhen kann. Ansonsten sollte man an dem Tag selbst keine kreislaufbelastenden Sachen wie Sport machen und nicht schwer heben. Am nächsten Tag kann man dann aber wieder durchstarten.
So, jetzt die wahrscheinlich wichtigste Frage. Was passiert eigentlich mit deinem Blut?
Ja, das habe ich Frau Pollock-Kopp auch gefragt.
Also nach der Spende wird das Blut erstmal an die Seite gelegt, muss für eine Stunde ruhen. Die Zellen sind tatsächlich erstmal aktiviert durch die Entnahmetechnik. Die lassen wir erstmal eine Stunde in Ruhe und dann wird das Blut separiert. Das heißt, aus dem Vollblut wird durch Zentrifugation verschiedene Präparate werden entstehen. Zum einen das sogenannte Erythrozytenkonzentrat. Das ist das, was insbesondere natürlich Patientinnen und Patienten nach Unfällen im Rahmen von Operationen, aber ganz regelmäßig auch im Rahmen von Chemotherapie benötigen. Das ist die Blutkomponente, die am meisten benötigt wird. Dann generieren wir ein Plasma, das ist der zellfreie Überstand sozusagen. Dieses Plasma wird auch im Rahmen von Operationen beispielsweise benötigt. Und als dritte Komponente generieren wir den sogenannten Buffy-Code. In dem Buffy-Code befinden sich weiße Blutkörperchen, die Leukozyten und aber auch die Thrombozyten. Und aus dem Buffy-Code von 4 blutgruppengleichen Spendern können wir dann noch ein Thrombozytenkonzentrat herstellen. Und dieses Thrombozytenkonzentrat geht auch wiederum an Patienten, sodass also diese 3 Präparate, die wir generieren können, auch theoretisch an 3 verschiedene Patienten gehen können. Und wir brauchen tatsächlich alle Blutkomponenten. Und je mehr blutspendende Personen wir haben, umso mehr Thrombozytenkonzentrate können wir herstellen. Das ist eben auch ein sehr begehrtes Blutprodukt, was auch von vielen Patientinnen mit Leukämie zum Beispiel im Rahmen von Chemotherapie regelmäßig und viel benötigt wird.
Ach, ich wusste gar nicht, dass man mit einer Blutspende so viel machen kann und dass es auch für so viele vielfältige Gründe eingesetzt werden kann.
Ja, das war mir auch nicht so klar.
Umso wichtiger ist es ja, dass viele Leute Blutspenden gehen, vor allem wenn das nur so ein geringer Aufwand ist. Wie sieht denn die Situation da an der UMG aus? Wie viele Blutspenden brauchen die?
Die UMG braucht laut eigenen Angaben pro Jahr 30.000 Blutprodukte. In Deutschland wird, und das ist eine wirklich heftige Zahl, alle 7 Sekunden eine Blutspende benötigt. Also ich kann nur sagen, die knappe halbe Stunde, die man dafür aufwendet, die ist es definitiv wert.
Ja, so kann man helfen, Menschenleben zu retten. Danke für das Gespräch, Annika.